Ich lese uns das Bibelwort, den Predigtext, der uns und allen evangelischen Gemeinden für diesen Sonntag sozusagen verordnet und gegeben ist, aus Markus 12. Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Vater, gib uns deinen Geist, gieß deine Liebe aus, dass wir dein Wort richtig fassen können und dass es in unser Herz fällt, wurzelt und wächst. Amen. Liebe Gemeinde, das Haus ist umstellt, kommen Sie raus! Und so tönt die Lautsprecherstimme. Und dann erfolgt der polizeiliche Zugriff, Blendgranaten fliegen durchs Fenster, Fensterscheiben splittern, Türen werden eingetreten, 2 werden mit Handschellen gefesselt, ein paar Sekunden später halb ohnmächtig und hustend aus dem Haus geschleift. Szene aus dem Tatort. Und jetzt stellt euch vor, unser Predigtext von der Witwe ist wie ein Haus. Und meine Predigt wie ein Polizeieinsatz. Text öffnen, Inhalt schnappen, herausholen. Dann wäre sozusagen erstmal dieser Einsatz, den ich Predigt nenne, in Sekunden beendet. Und meine Predigt, dieser Polizeieinsatz, der würde so klingen: Liebe Mitchristen, ihr habt gehört, alles, was sie hatte, spendete diese Witwe. Und wollt ihr keine Titelchristen, sondern Tatchristen sein? Handelt genauso, gebt alles, was ihr habt. Die Kirchversteher gehen jetzt mit großen Körben durch die Reihen. Amen. Ist logisch, die Mehrzahl unter uns wüsste nicht mehr so richtig, was geht hier ab. Und es würde uns so ähnlich gehen wie den beiden, die da so halb ohnmächtig aus dem Haus geschleift worden sind. Ich will sagen, so auf diese Weise funktioniert auf die Bibel hören, nach der Bibel handeln nicht. Aber wir bleiben bei diesem Bild. Der Predigttext ist ein Haus. Ist ja auch ein für mich passendes Bild. Man kann sich bergen, ist ein Schutz oder wie auch immer. Jedenfalls, dieser Predigtext ist ein Haus. Und dieses Wort von der Witwe, die alles gibt, die hat irgendwie, als ich die Predigt vorbereitet habe, in mir so eine seltsame, warnende Stimme ausgelöst. Und manchmal ist es gut, darauf zu hören, wie so, halt, Geduld, kein Polizeieinsatz, nimm dir bitte Zeit. Betrachte mich von außen. Das war so die Stimme. Und von dieser Stimme her habe ich gedacht, was ist denn das jetzt? Da ist mir dieser Vergleich eben mit dem Haus gekommen. Ich habe den Predigttext von außen betrachtet, bin wie um das Haus gelaufen. Ich habe sozusagen nicht gefragt, was, lieber Text, willst du mir sagen? Sondern ich habe gefragt, mache ich ehrlich gesagt selten. Ich habe den Text gefragt, wer bist du? Und mit dieser Frage, da wurde ich fündig. Ich habe ungefähr so das gefunden. Unser Text heute, das war mein erster Fund, der ist ganz unscheinbar. Im Bild von dem Haus, unser Text ist so wie ein kleines Häuschen in einer Gasse am Rande einer Stadt mit vielen Gassen ohne Hausnummer. Und ein Tourist würde sagen, schwer zu finden, leicht zu übersehen, hat nichts zu bieten. Das Einzige, was man machen kann, ist links liegen lassen, vorbeigehen. Wie ich zu diesem Bild komme. Ich habe ja gesucht und nachgeschaut mit der Frage, welchen Stellenwert haben die Christen, also unsere Väter im Glauben, diesem Text beigemessen. Und ein seltsames Ergebnis ist daraus gekommen. 1900 Jahre ist nachweislich dieser Text nicht im Gottesdienst gelesen worden. Er ist nicht aufgetaucht. Das nächste, Martin Luther hat so gut wie über alle Texte der Bibel gepredigt, was gesagt, geschrieben. Über diesen Text hat Luther nie gepredigt. Also 1900 Jahre scheint dieses Wort den Christen keiner Mühe wert. Und ihr merkt, ich rede noch darüber, was dieses Wort ist und noch nicht, was es uns sagen kann. Wir betrachten das noch von außen. Das nächste, was ich gefunden habe, erst 1895 wurde dieser Abschnitt für würdig befunden, auf die Kanzel zu gelangen. Er erlangte sozusagen die Würde eines Predigttextes, kam alle 6 Jahre einmal auf die Kanzel. Und jetzt gehen wir mal einen kleinen Schritt weiter mit der Frage, wer bist denn du, lieber Predigttext? Wir gucken, mit welchen anderen Texten wurde er damals im Gottesdienst gelesen? Wenn man an den Kommissar denkt oder so, der fragt, um das rauszukriegen, Lebenslauf des Opfers, Personen, die, und da guckt er im Umfeld, und das mache ich jetzt gerade mit dem Text und entdecke Spuren. Also da ist zuerst die Unscheinbarkeit, er ist vergessen worden, 1895 begann seine Laufbahn. Und dann wurde er damals am 13. Sonntag nach Trinitatis gelesen, und zwar werden am Sonntag ja immer Texte, Evangelium, Epistel und so weiter zusammengenommen. Das heißt, es wird ein Thema des Sonntags gebildet. Und dieser Text wurde immer zusammen mit dem Evangelium vom barmherzigen Samariter gelesen. Und da wurde das Thema dieser beiden Texte zusammengenommen, etwa so: Die Christen sollen solche Opfer bringen wie die Witwe und der barmherzige Samariter. Sowas geben. Jetzt bin ich weiter auf die Suche gegangen. Mein nächster Schritt war, ich habe gesucht, wie haben die Prediger denn das gepredigt? Ey, das war so witzig, zynisch, seltsam. Ich habe 3 Beispiele. Also der Prediger hat die Aufgabe bekommen, da wurde das Evangelium gelesen, dann der Predigtext und dann gepredigt. Im Ersten Weltkrieg, da wurde mit diesem Predigtext aufgerufen, alles zu geben für die Brüder an der Front, wie die Witwe. Man muss alles geben. Ja. 1944 wurde statt gegen dieses sinnlose Blutvergießen in der Kirche aufzurufen, da wurden die Kriegswitwen getröstet mit dem Hinweis auf der Witwe. Die Witwe hat ja auch alles gegeben. Und das fand ich schon zynisch, dass man Menschen mit dem Verlust eines anderen Menschen tröstet mit diesem Text. Dann musste ich lächeln, habe ich gefunden, in der Bundesrepublik, als wir noch DDR waren, da hat man kann sich schon denken, da wurden sozusagen die Notleidenden in der Ostzone verglichen mit dieser armen Witwe, der man doch zu helfen hätte. Ich will damit sagen, da gab es noch mehr Beispiele. Bei all diesen Auslegungen bleibt irgendwie so ein fader Beigeschmack. Es ist dieser fade Beigeschmack wie am Anfang meiner Auslegung mit dem Polizeieinsatz. Man hat das Gefühl, der Text ist nicht so richtig erfasst und auch den Zuhörer trifft das so nicht im Herzen. Und dann ist was mit dem Text passiert. Unseren Bischöfen in der DDR, denen schmeckte das auch nicht. Die müssen das irgendwie gemerkt haben. Und da haben die den Text genommen und haben ihn in einen anderen Zusammenhang gesetzt. Und seitdem steht der Text von der Witwe nicht mehr neben dem barmherzigen Samariter, sondern er steht mitten in der Leidensgeschichte Jesu. Jetzt ist ja Passionszeit. Und dorthin gehört er auch. Als nämlich Jesus die Witwe beobachtet, er hat sich ja hingesetzt stundenlang, da ist er ja kurz vor seinem Leiden und Sterben. Jetzt kann mal jeder auf sich selber gucken. Wer hat denn das Gefühl und denkt, der Pfarrer redet echt ausufernd und weitschweifig? Kann sein. Wer da ein bisschen Ungeduld hat und sagt, Mensch, der Pfarrer muss doch mal zum Thema kommen. Wir machen das kleine Experiment immer noch. Wir wandern in kleinen Schritten um dieses Predigthaus herum. Und wir fragen immer noch nicht, was gibst du uns, sondern wer bist du? Das Wort Gottes ist ja lebendig. Es will auch mal gefragt werden, wer bist denn du? Was hast denn du für eine Geschichte? Weiter. Dass der Text in die Passionszeit verlegt wurde, war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe das für mich so verstanden am Beispiel einer Folie. Also man hat ein Bild, von mir aus ein buntes Bild, und legt eine durchsichtige Folie mit einem anderen Bild drüber. Und dann bestimmt das bunte Bild darunter schon die Folie. Man sieht es ja durch. Und wenn man eben den barmherzigen Samariter nimmt und legt dann als Folie die Witwe, die Geschichte von der Witwe drüber, dann wird eben die Geschichte von der Witwe von dem Bild geprägt. Und heute, hatte ich ja gesagt, ist der Hintergrund anders. Wenn wir diese Geschichte von der Witwe hören, sehen wir als Hintergrund sozusagen den Leidensweg Jesu. Das ist das Bild, was diesen Text, diese Folie prägt. Wir sehen vor uns, wie Jesus verraten wird, wie er verhört wird, gegeißelt wird, ans Kreuz geschlagen. Wir sehen in der Passionszeit, wie Jesus sein Leben hingibt für die Sünder. Es ist ein Bild voller Hingabe. Und über das Bild der Hingabe Jesu legen wir jetzt die Folie unseres Predigttextes. Und da sehen wir plötzlich eine klare Übereinstimmung. Beide Bilder, das Bild und die Folie. Völlige Hingabe. Die Witwe hat alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Sie hat alles als Gabe bestimmt. Im Griechischen heißt die wörtliche Übersetzung, Jesus sagt, sie hat ihr ganzes Leben gegeben. Und jetzt mal zu dieser Nutzfrage. Was hat uns denn dieses langsame Herantasten gebracht? Kann ich jetzt nicht beantworten. Für mich hat das erstmal Folgendes gebracht. In welche Richtung die Predigt weiter muss. Das Herantasten hat gebracht, dass gesagt wird, dieser Text meint nicht, oh, guck mal, was die Witwe macht, und du musst dieses tun, und du musst auch noch jenes tun, du musst eigentlich alles tun, sondern mir hat das gebracht, dass dieser Text jetzt erstmal sagt, Moment, Jesus sitzt am Kasten und guckt zu, und der Text sagt erstmal, Moment, halt mal an, in deinem Rennen, Schaffen, Mühen, Sorgen, Opfern, ob du es für dich tust oder für Gott, halt an und schau ruhig, so wie Jesus geschaut hat, schau ruhig und mit viel Geduld auf diese Frau. Diese Witwe ist für dich ein Rettungszeichen, nicht die Rettung selber, aber ein Zeichen. Denn mit ihrer Hingabe weist sie ganz genau und unmissverständlich auf die Hingabe Jesu. Also man sieht durch die Frau plötzlich Jesus und sieht, dass Jesus alles, was er hatte, alle Macht, er hat mit dem Vater die Welt erschaffen, er hat alle Macht, alle Herrlichkeit, alles gehört ihm. Und er hat das nicht wie einen Raub festgehalten. Er hat alles losgelassen. Er wusste, was ihn erwartete. Und an dieser Stelle, als Jesus sitzt und das sieht, da ruft er eben, deswegen mache ich auch so langsam in der Predigt, da ruft er seine Jünger zum Anhalten. Die sind unterwegs und er will, dass sie dieses Zeichen sehen. Manchmal muss man alles aus der Hand legen und nur auf ein Zeichen schauen. Aber die Jünger sind mit sich selber beschäftigt, meint, sie sind blind. Sie übersehen dieses Zeichen. Er muss ihnen hinterhergehen und sie rufen. Ein Hinweis eben, dass sie das nicht sehen. Da steht, und er rief seine Jünger zu sich. Vers 43. Und jetzt ist es geschehen. Wir sind sozusagen in das Haus eingetreten. Wir sind nicht mehr draußen. Wir sehen sozusagen, Jesus sitzt stundenlang still und beobachtet, hat den Kollektenkasten, sieht die Opfer, kleine und große. Und dann erscheint die Witwe. Damals war eine Witwe erkennbar an der Kleidung. Aber die Frage, wie hat er wohl gesehen, dass diese Frau alles gegeben hat? Wie hat denn Jesus das erkannt, dass sich hier ein Zeichen vollkommener Hingabe vollzieht? Die Antwort ist für mich jedenfalls ganz schlicht, ganz einfach. Weil Jesus ein Mensch war wie du und ich. Und wir erleben es ja nicht oft, aber wenn wir das erleben, dann wissen wir das genau, dass es geschieht. Wenn wir es erleben, dann wissen wir genau, da ist einer, der gibt alles, was er hat. Der setzt alles ein, was er besitzt. Der tut alles, was er kann. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt, wenn wir solche Zeichen übersehen, ob es an der Hektik, am Stress, am Reichtum oder irgendwelchen anderen Göttern liegt, die uns den Blick verstellen. Aber wenn wir uns erinnern, ich erinnere mich an manche Momente des Lebens, wo ich sowas entdeckt habe, wenn wir einen Moment vollkommener Hingabe sehen und erleben, dann wissen wir das. Dann wissen wir das mit unmissverständlicher Sicherheit im Herzen, weil durch dieses Zeichen etwas mit uns selber geschieht. Wenn wir so ein Zeichen vollkommener Hingabe sehen, spüren wir das, dass eine Kraft in unsere Seele strömt. Sprich, dann strömt in unser Herz Ermutigung und Freude. Das ist die Kraft dieses Zeichens. Und Jesus sieht voller Freude dieses Zeichen und da will er die Freude mit seinen Jüngern teilen. Hier so. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Die Witwe hat jetzt einen Bekanntheitsgrad, der den der Pharaonen, Heerführer, Könige und Kaiser weit übersteigt. Sie hat jetzt sozusagen einen Ehrenplatz im Himmel und durch alle Zeiten. Und ich stelle mir das so vor, wir werden sie ja im Himmel treffen, diese Frau, die für viele ein Zeichen ist. Und diese Berühmtheit, die hat sie einen Pfennig gekostet. Genauer gesagt, alles, was sie hatte. Und während die Jünger ihr nachschauen, wie sie den Tempel verlässt, hören wir Jesus ihr nachsagen, die Gutbetuchten haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie hatte. Also hier wird der Zusammenhang von Habe und Hingabe vielleicht etwas transparenter. Hingabe zeigt sich im Hingeben. Ich gebe, was ich besitze. Unsinn. Das ist doch von der Bibel her Unsinn. Was besitze ich denn? Was ich besitze, kann ich halten. Ich kann meine Eltern nicht halten, meine Jugend, meine Gesundheit, meine Kraft, mein Geld. Der Mensch hat nicht mal Macht, sein eigenes Leben zu halten, also gehört es ihm nicht. In dem Sinne wird es etwas relativiert. Es liegt ja der Gedanke nahe, alles, was ich habe, ist geliehen, Leihgabe. Und deshalb schließt sich so halb am Schluss nochmal eine Nachfrage an, wenn alles geliehen ist und sowieso Gott gehört. Warum sollen wir denn Gott, dem, der alles hat, geben? Gott könnte doch aus Dreck Gold machen. Diese Frage, warum wir geben sollen, die führt uns nicht zur Gabe, was wir geben sollen, sondern die führt uns zur Liebe Gottes. Das stimmt ja, man kann nicht Gott und dem Geld dienen, aber Gott mit dem Geld. Und wenn jemand was hat, wenig oder viel oder sehr viel oder superreich ist, das verstößt nicht gegen das Gebot Gottes. In Ordnung. Aber dass Menschen hungern, kein sauberes Wasser haben, in vollkommenster Armut leben und gerade so viel haben, dass sie nicht sterben, das verstößt gegen Gottes Liebe. Und deshalb sind wir aufgerufen zu geben. Und wenn wir geben, das sehen wir jetzt wieder an der Witwe, ist das so, der Wert, den Gott einer Gabe beimisst, der hängt nicht davon ab, was einer gibt, sondern was einer zurückbehält. Und Gottes Liebe will eben nicht nur geben, sondern Gottes Liebe will auch nehmen. Gott will etwas von uns nehmen. So kommuniziert er mit uns. Und da bin ich jetzt, weiß nicht, wie euch das geht, an der Stelle bin ich so an einem wunden Punkt bei mir. Ich habe nicht so ein Riesenproblem, was zu geben. Kann ich nicht sagen. Oder Geld zu geben. Aber darum geht es ja nicht nur. Es geht um die Hingabe. Das hat ja die Predigt, hoffe ich, gezeigt. Und mit der Hingabe, da komme ich nicht richtig voran. Das macht mir, da habe ich Angst. Da habe ich irgendwie etwas, wo ich Gott um Hilfe bitten muss. Oder andere, meine Brüder und Schwestern. Gott sagt manchmal zu mir, da hast du schon noch ganz schöne Reserven. Das heißt, ich merke, dass in dem Bereich so dieser Hingabe, das hat ja etwas mit Loslassen, die Angst beiseite tun, geringschätzen, Christus in die Mitte rücken, in den Himmel blicken und so weiter. Das fällt mir schwer. Und jetzt bin ich am Ende. Ich bin nämlich von dieser Geschichte getroffen. Diese Geschichte hat mir gezeigt, dass mein Leben am Punkt der Hingabe tiefer wurzeln will. Ich merke, dass ich dort nicht tief genug verwurzelt bin. Und das erbitte ich mir so von Gott. Ich erbitte mir das, dass ich da mehr in die Freiheit trete. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet. Der wartet auf mich. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als mein und euer Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.